Diese fünf Fähigkeiten gibt es. Welche fünf? Die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Tatkraft, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Einigung, die Fähigkeit der Weisheit. Diese fünf Fähigkeiten gibt es. In dieser Reihe haben wir die ersten beiden schon betrachtet. Heute sind wir gleichsam in der Mitte angekommen. Und da steht ja als Überschrift auf unserer Tagesordnung Sati, die Achtsamkeit. Sati, kann man sagen, ist eine Fähigkeit oder Funktion des Geistes. Und sie hat eine ganze Reihe recht unterschiedlicher Facetten. Hast du einmal die Fähigkeit der Erinnerung, des Gedächtnisses, die Fähigkeit, geistig präsent zu sein, was man ja, Gegenwart, Geistesgegenwart nennen will, Achtsamkeit, Besonnenheit, aber auch die Fähigkeit zu beobachten, mitzukriegen, was im Moment ist. Und als solches ist diese Fähigkeit neutral, sie ist irgendwie unspezifisch, man kann sie für alle möglichen Dinge einsetzen. Im Alltag kämen wir nie zurecht, wenn wir nicht Sati in einem Minimum zur Verfügung hätten. Nehmen wir das Beispiel Autofahren, wir würden nie ans Ziel kommen, wenn es uns nicht gelingt, das Ziel irgendwo uns immer wieder präsent zu machen. Wenn wir nicht gerade mit dem Navi fahren, müssen wir uns in Erinnerung rufen, wie verlaufen denn die Straßen? Wie muss ich denn wann wo abbiegen? Aber auch in der Gegenwart muss ich sein. Ich muss mitkriegen, ist die Ampel jetzt rot oder ist sie grün? Läuft da ein Fahrradfahrer oder fährt da ein Fahrradfahrer und läuft da ein Fußgänger gerade über den Weg? Was macht das Auto hinter mir? Was macht es neben mir? Und selbst ein Übeltäter braucht Achtsamkeit, nicht um einen Panzerschrank aufzuknacken oder, weiß ich, im Laden was zu klauen. Aber ich brauche nicht mehr besonders zu betonen, dass wenn wir über Sati als Heilsfähigkeit reden, eine ganz andere Ausrichtung da ist. Da geht es jetzt nicht mehr darum, das Instrumentarium zu benutzen, um irgendwie den Alltag zu bewältigen, sondern das Ziel der Befreiung im Auge zu behalten und ihm auch näher zu kommen. Allerdings, und das mag vielleicht ein bisschen überraschen, verbirgt sich hinter diesen zwei Silben Sati mehr als man glaubt, denn ich eingangs sagte, Sati verbindet sich mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Facetten. Und die will ich der Reihe nach mal präsentieren. Ich fange mit einem Wort des Buddha an. Er spricht über eine Person, charakterisiert sie so. Er hat Achtsamkeit. Er besitzt die höchste Achtsamkeit und Geschicklichkeit. Er erinnert sich und besinnt sich auf das, was vor langer Zeit getan und was vor langer Zeit gesprochen wurde. Und damit ist der erste Aspekt genannt, denn die Urbedeutung von Sati heißt eigentlich Erinnerung, Gedächtnis, sich erinnern zu können. Das heißt, wir haben hier eine Fähigkeit, auf Daten, die in unserem Geist gespeichert sind, auf Erfahrungsdaten zurückzugreifen, wenn wir sie brauchen. Vergangenheit, was da erlebt worden ist, was wir selbst gemacht haben oder was von außen an uns herangekommen ist, wird gleichsam im Erinnerungsbild wieder lebendig, wird wieder in die Gegenwart geholt. Das hat eine große praktische Bedeutung natürlich, dass wir in der Lage sind, wenn wir es denn sind, uns zum Beispiel an die Lehrinhalte zu erinnern, die wir mal gehört oder gedacht oder gelesen haben. Anmerkung, das ist der Grund oder der Hintergrund, warum in vielen buddhistischen Traditionen die Lehren zum großen Teil auswendig gelernt werden. Weil man dann diese Fähigkeit einsetzen kann, sich zu erinnern, was hat denn der Buddha zu dem Thema gesagt? Und nicht immer sagen muss, Moment, ich muss erst mal in den Bücherschrank gehen und nachgucken, was ich in dieser Situation machen soll. Das heißt, die Sati-Fähigkeit gibt uns die Möglichkeit, auf erkannte oder gemachte Einsichten zurückzugreifen, sie uns zur Verfügung zu stellen. Und zu sagen, was man im Moment tun und lassen soll, ja, uns zu dirigieren und zu zeigen, in welche Richtung wir uns entsprechend verhalten sollen. Und insofern ist Sati auch so etwas wie eine Wahrheitsgegenwart. Nur eine Wahrheit, eine Gegenwart von Wahrheit, die aus unserem Gedächtnis sich speist. Das heißt im Kern, dass wir uns immer wieder beispielsweise daran erinnern, dass wir im Moment einer Täuschungssituation unterliegen, dass das, was wir erleben, nicht das Reale ist, wie wir uns das so vorstellen. Sati ermöglicht es, uns unsere eigenen guten Vorsätze und Motivationen wieder hervorzuholen und nicht einfach zu warten, bis wir von außen wieder dran erinnert werden. Also Sati, die Funktion, Gedächtnis, sich erinnern. Dummerweise stehen aber unsere Gedächtnisinhalte leider nicht immer so zur Verfügung, wie man das will. Manchmal ist es sogar so, dass die banalsten Dinge sich unserem Zugriff entziehen, nicht? Meier kommt uns entgegen und uns fällt nicht ein, dass das Meier ist, ja? Und die banalsten Sachen, die wir oft einfach im Alltag parat haben oder parat haben sollten, stehen nicht zur Verfügung. Und das ist ein Phänomen, das nicht nur heute auftaucht, sondern zu Buddhas Zeiten gab es das auch schon. Und das kommt vor in einem Gespräch, das der Buddha mit einem Brahmanen führte. Denn der fragte ihn Folgendes. Und zwar heißt es da, Sangharva, der Brahmane, sprach zum Erhabenen also. Was ist wohl, Herr Gotama, der Grund, was ist denn die Ursache, dass einem das eine Mal die Sprüche, die man lange Zeit memoriert hat, nicht einfallen? Ganz zu schweigen von denen, die man nicht memoriert hat. Und was ist der Grund, das ist die Ursache, dass einem das andere Mal selbst die Sprüche einfallen, die man lange nicht memoriert hat, ganz zu schweigen von denen, die man memoriert hat? Der Buddha antwortet, zu einer Zeit, Brahmane, wenn man begierdegequälten Geistes weilt und der aufgestiegenen Sinneslust Aufhebung nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt, zu einer solchen Zeit sieht und erkennt man wirklichkeitsgemäß weder das eigene Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Und selbst die lange Zeit memorierten Sprüche fallen einem nicht ein, geschweige denn die nicht memorierten. Also wir haben es hier mit so einer Art Berufskrankheit zu tun. Das ist ein Brahmane, der von Berufswegen ja seine Mantras vortragen muss. Er muss seine Rituale machen. Und offensichtlich ist er gelegentlich mal ins Schleudern gekommen, weil einem die Dinge, die für ihn ganz selbstverständlich sein sollen, nicht einfallen. Und er fragt, was ist denn der Grund dafür, lieber Buddha? Und der Buddha antwortet mit den 5 Hemmungen. Hier am Beispiel mit dem Verlangen. Er sagt, wenn Verlangen da ist, wenn sich das in deinen Geist schiebt, wenn sich das in den Vordergrund deines Bewusstseins schiebt, dann ist das Gedächtnis blockiert, dann kannst du nicht darauf zugreifen. Und genauso ist das mit den anderen 4 Hemmungen. Wenn in dir Aversion auftaucht, du da blockiert bist, dann kannst du nicht auf die banalen Dinge zugreifen, die irgendwo in deinem Hinterstübchen abgespeichert sind. Und genauso, wenn du lethargisch bist, geistig träge bist, sozusagen stumpf und dumpf bist, ja, hast du keine Chance, Sati einzusetzen. Umgekehrt, wenn du zu viel Energie hast, zu viel Aufregung, zu viel Bewegtheit deines Herzens verspürst, ja, auch da ist der Zugriff nicht möglich. Und schließlich, wenn du von Zweifel erfüllt bist, wenn du von Sorge erfüllt bist, ja, auch dann ist Sati, ist dein Gedächtnis ein Reservoir, das es zwar gibt, aber das jenseits deiner Möglichkeiten ist. Und der Buddha nennt ein schönes Beispiel. Der Buddha hat ja immer sehr schöne Gleichnisse, wie wir das erfahren haben. Er sagt, stellt euch diesen ja, berühmten Wassertopf vor, Topf mit klarem Wasser. Sati ist Klarheit. Aber diese Klarheit ist eben dann nicht da, wenn dieses Wasser mit allen möglichen Dingen verfärbt oder wenn es von allen möglichen Dingen beeinflusst ist. Erstes Beispiel, wenn das Wasser mit roter Farbe durchsetzt ist. Ja, rot ist das Bild für Sinnlichkeit, für Verlangen, für etwas farbig, bunt halten und empfinden. Ja, wo das Wasser bunt ist, geht die Klarheit weg. Völlig klar, weil das beides ja nicht zusammenpasst. Oder umgekehrt, wenn du den Wassertopf auf den Herd stellst und kochst, ja, wenn Blasen aufsteigen, und das sind die Blasen der Aversion, wenn wir kochen, ja, das Bild sagt ja schon genug, dann verliert das Wasser auch seine Klarheit. Man kann nicht auf den Grund gucken, man kann nicht in die Tiefe gehen. Wenn das Wasser von Moos bedeckt ist oder von Algen durchzogen ist, nicht, das Bild für so das Träge, für das, ja, wie sagt man denn, für das Massive, das Unbewegliche, auch dann kann man nicht durch das Wasser gucken. Man kann zwar reingucken, aber wird sein eigenes Spiegelbild nicht sehen. Wenn über Wasser Wind weht, also wenn es stürmisch ist und das Wasser bewegt ist, wenn es gekräuselt ist, wenn Wellen auftauchen, das heißt, wenn die Wellen der Bewegtheit unserer Unruhe da sind, derselbe Effekt. Und last not least, wenn dieser Wassertopf gefüllt ist, halb mit Schlamm und Dreck und Schmutz und man das richtig rumrührt, ist auch dann nicht die Möglichkeit gegeben, dass man sieht, was man eigentlich sehen will. Also die Klarheit ist dann immer weg, wenn diese fünf Elemente, sprich, wenn diese fünf Hemmungen da sind. Und der Buddha, vielleicht habt ihr es gemerkt, er antwortet ja nicht nur auf die vordergründige Frage des Brahmanen, wann fällt einem etwas Bestimmtes nicht ein. Das beantwortet er sehr wohl, aber er schiebt gleich nach, und wenn das der Fall ist, wenn die fünf Hemmungen da sind, sieht man schon gar nicht mehr wirklichkeitsgemäß das eigene Heil und das Heil anderer und beide Heil. Das ist nochmal eine ganz tiefere Dimension, die uns sagt, wenn die fünf Hemmungen präsent sind, ist man nicht in der Lage, die Existenz, die Qualität der Existenz und das zu durchschauen, was man in dieser Existenz einfach anfangen soll. Daraus ergibt sich umgekehrt, wenn die fünf Hemmungen weg sind, dass dann große Mengen von geistigen Blockaden auch weg sind, dass sich dann der Geist öffnet für die Wahrheit. Und wir sollten nicht unterschätzen, wie stark wir von diesen fünf Hemmungen geprägt sind. Die sind ja nicht nur da, wenn wir mal ganz heftig Begierde in uns spüren. Dieses Verlangen oder auch Aversion zeigt sich ja in verschiedenen Graden und wir können davon ausgehen, dass wir mehr oder weniger immer mit diesen Fünfen irgendwie konfrontiert sind. Abgesehen davon, dass der normale Mensch diese Fünf sogar für menschlich, für selbstverständlich hält. Ja, etwas haben wollen, etwas begehren, ist doch menschlich. Was soll ich denn dessen aufgeben? Und wenn mir einer querkommt, muss ich mich doch geradezu aufregen. Wenn ich mich nicht aufrege, dann bin ich doch nicht normal. Das heißt, Hemmung ist erst dann eine Hemmung, wenn man sie auch als solche erkennt. Wenn man sieht, wie sie uns blockiert, wenn man merkt, dass das eine Blockade ist. Aber dann ist sie immer noch da. Soll aber heißen, wenn diese fünf weg wären, wir machen mal das geistige Experiment, dass dann so etwas wie Klarheit auftauchen kann, und zwar in Maßen, die man sich überhaupt nicht recht vorstellen kann. Der Ausgangspunkt war ja Gedächtnis in dem Fall, also Sati als Erinnerung. Und der Erwachte sagt, wer Sati hat, in einem tiefen Sinn Sati hat, darüber verfügt, der ist sogar in der Lage, die Rückerinnerung zu haben. Das heißt an einer Stelle geradezu wörtlich, frühere Daseinsform ist in der Erinnerung zu verwirklichen, also über Sati. Sie ermöglicht es, zurückzugucken, was war denn früher. Und in D25 beispielsweise wird das auch entsprechend geschildert. Da hat jemand die fünf Hemmungen aufgehoben. Er weilt unbewegten Gemütes. Der kann sich nun an manche verschiedene frühere Daseinsform erinnern. Als wir an ein Leben, dann an zwei Leben, dann an drei 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100.000 Leben. Dann an die Zeiten während mancher Weltenentstehungen. Dann an die Zeiten während mancher Weltenvergehungen. Dann an die Zeiten während mancher Weltenentstehungen und Weltenvergehungen. Dort war ich, jenen Namen hatte ich, jener Familie gehörte ich an. Das war mein Stand, das mein Beruf. Solches Wohl und Wehe habe ich erfahren. So war mein Lebensende. Und dort verschieden trat ich anderswo wieder ins Dasein. Da war ich nun, diesen Namen hatte ich, dieser Familie gehörte ich an, dies war mein Stand, dies mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mein Lebensende. Und da verschieden trat ich hier wieder ins Dasein. So kann er sich mancher verschiedener früheren Daseinsform erinnern, mit den je eigentümlichen Merkmalen, mit den je eigentümlichen Beziehungen. Und da sieht man den Unterschied, nicht? Also der Brahmane sagt, du, ich kann mich an meine Mantras nicht mehr erinnern. Was ist denn los? Die Hemmungen präsent sind. Und der Buddha, keine Hemmungen, rückerinnern nicht in unendlich vergangene Zeiten, was dann wo, wie mit allen Details war. Merkposten, Sati, ein Aspekt ist Erinnerungsfähigkeit, Gedächtnis. Zweites Stichwort, Kontrollfunktion. Achtsamkeit ist so etwas wie der Aufpasser in uns, nicht der Torwächter. Das ist auch ein Gleichnis, das der Buddha selbst verwendet. Er sagt nämlich, da befindet sich in der königlichen Grenzfestung als Torwächter ein verständiger, erfahrener, kluger Mann, der alle Unbekannten zurückweist und nur die Bekannten einlässt. So, das ist die Wächterfunktion, die aufpasst, dass nichts unbemerkt geschieht. So eine Art Aufsichtsperson in unserem Geist. Es ist der Kontrolleur vor Ort und zur rechten Zeit. Wenn man vielleicht mal ein Bild gebrauchen will, ich wohne ja in der Nähe vom Frankfurter Flughafen, da sind viele, viele Kontrolleure. Wir müssen ja gucken, was da rein und raus will in die Grenzfestung Frankfurt. So, dieser Kontrolleur braucht verschiedene Eigenschaften. Er muss da sein, wenn was los ist und nicht Urlaub haben oder im Bett liegen. Er muss auch zu der Zeit da sein, wo das Flugzeug gerade landet, nicht eine halbe Stunde später oder früher. Und er muss genau hingucken, wer kommt denn da auf mich zu? Kann ich den reinlassen? Kann ich den nicht reinlassen? Und er vergleicht ja den Pass mit dem Menschen, der davor steht. Und guckt ab und zu vielleicht mal auch in die Fahndungsliste, wird der gesucht oder wird der nicht gesucht. Und wenn alles okay ist, dann sagt er, bitte treten Sie ein. Und da, genau das ist eine der Funktionen von Sati, die unterscheidet, was da in mir so will. Ja? Sati guckt, was kommt da hoch? Ist das ja ein Wunsch? Ist das ein negativer Gedanke? Ist das Abwehr? Ist das Ärger? Was auch immer. Sati vergleicht, kann man machen, kann man nicht machen, ist heilsam, ist nicht heilsam und lässt dann entsprechend diese Impulse oder diese Handlungen zu. Das heißt, Sati identifiziert das, was im Moment passiert und entscheidet dann, ob dieser Prozess sich fortsetzen soll oder nicht. Ein bisschen anschaulicher, Sati kümmert sich darum, dass unsere Handlungen auf den Prüfstand kommen, dass nichts unbemerkt einfach so passiert, dass es nicht einfach so durchrutscht, also die Kontrolle einfach überspringt, sondern dass geprüft wird, was steht denn im Moment an. Und das heißt ja nichts anderes als Automatismen, die sich ja in unserem Leben eingeschlichen haben, dass diese Automatismen unterbrochen werden. Also das geistiges Innehalten, das geistige Atem anhalten, erst mal gucken, was los ist. Und in einem kleinen Gespräch, das der Buddha mit seinem Sohn Rahula geführt hat, wird diese Sati-Funktion auch mit einem Spiegel betrachtet. Da heißt es, was meinst du wohl, Rahula? Wozu taugt ein Spiegel? Um sich zu betrachten, o Herr. Ebenso nun auch, Rahula, soll man sich betrachten und betrachten, bevor man eine Tat begeht? Betrachten und betrachten, bevor man Worte spricht und betrachten, bevor man einen Gedanken hegt. Also da ist jetzt mal Sati sozusagen die Lebenspraxis einbezogen oder darauf angewendet. Und es wird gesagt, Sati heißt, betrachte mal, was im Moment da ist. gib dir mal selbst Rechenschaft über das, was im Moment los ist. Und wenn man genau hinsieht, die Lehrrede ist ja relativ lang, wir werden sie heute im Lesetext heute Abend nochmal hören, wird man sehen, wie präzise Sati funktioniert, wie genau die in die Details geht. Denn da ist zum einen unterschieden, dass Sati alle Handlungsebenen im Blick hat. Was tue ich mit meinem Körper? Was tue ich mit meiner Sprache? Und was geht in meinem Geist vor? Sati hat alle Zeitdimensionen im Auge. Was habe ich vor? Zukunft. Was tue ich gerade? Gegenwart. Und was habe ich gestern getan? Vergangenheit. Also es entgeht Sati nichts. Wenn Sati fit ist, entgeht ihr nichts. Das heißt, Sati prüft auch natürlich inhaltlich. Sie guckt ja nicht nur einfach, was passiert, sondern sie prüft ja auch, was da passiert. Ist das, was da an Handlungen sich anbahnt, ist das heilsam für mich, für andere, für beide? Oder ist es unheilsam für mich, für andere, für beide? Und wenn die Prüfung abgeschlossen ist, ja, dann wird die Tür aufgemacht oder die Tür wird zugemacht. Da sehen wir, dass Sati, ich sprach ja Kontrollfunktion, Sati dann im Moment sagt, wo ich merke, ich habe etwas vor, was nicht gut ist, sagt Sati, stopp. Wenn ich gerade etwas tue, was nicht gut ist, sagt auch Sati, stopp. Und wenn ich etwas getan habe, was nicht koscher war, sagt Sati im Rückblick, das war nicht wirklich gut. Und umgekehrt auch, wenn ich ein Vorhaben mir ausdenke, was heilsam ist oder nicht zu beanstanden ist, sagt ihr, okay, grünes Licht. Und wenn ich es im Moment tue, sagt Sati, ja, kannst du weitermachen. Und wenn ich zurückblicke, sagt, okay, kannst du das nächste Mal wieder in diese Richtung wiederholen, kannst du so ähnlich machen. Und damit habt ihr schon gemerkt, bin ich schon zur nächsten Eigenschaft von Achtsamkeit übergegangen. Achtsamkeit kontrolliert nicht nur, was im Moment passiert, sondern Sati lenkt auch in die richtige Richtung. Sati kann umsteuern. Sati kann dazu beitragen, dass eine vorgefundene Situation nicht einfach nur analysiert und betrachtet wird, sondern dass das, was geschieht, in die richtigen Bahnen läuft. Das ist Umsteuern vom Unheilsamen zum Heilsamen. Das ist die Aufgabe oder auch eine Aufgabe von Achtsamkeit. Um auch hier wieder ein Bild zu gebrauchen, Sati lenkt die Ströme der Existenz, kann man fast sagen. Sati lenkt vor allen Dingen die Ströme, die fünf Ströme unseres Begehrens, die fünf Ströme der fünf Sinne. Sati lässt unsere Sinnenwünsche nicht einfach fließen, wie sie wollen, und Sati bringt sie in die richtigen Bahnen. Oder anders formuliert, Sati richtet die Dämme auf, nicht, dass diese Ströme ja nicht wahllos sich ins Land ergießen, sondern dass die entsprechend abgefedert sind, dass die begrenzt werden. Da gibt es einen sehr schönen Vers. Ein Gespräch von einem Mönch, Ajita heißt er, und der Buddha. Und dieser Mönch fragt, die Ströme fließen überall. Was ist es, das die Ströme hemmt? Verkünd uns der Strömung Abwehr, wodurch man die Strömung dämmt. Und der Buddha antwortet, die Ströme des Begehrens in der Welt, durch Achtsamkeit sind sie gehemmt. Die Strömungen der Strömungen abwehrkündig. Die Weisheit ist es, die sie dämmt. Weiteres Stichwort, Besonnenheit. Manchmal wird Klarbewusstsein gesagt, Sati Sampajanya. Ist wieder ein Arbeitsfeld von Sati, eine Art, wie sie sich zeigt. Und zwar geht es hierum, wie Achtsamkeit mit unseren körperlichen Aktionen, unserer körperlichen Tätigkeit in Einklang gebracht wird. Der Hintergrund ist ja, dass wir vieles so aus Gewohnheit tun, ohne dass der Geist richtig dabei ist. Und die Übung, die hier genannt wird, oder die Aufgabe, die hier genannt ist, Geist und Körper zusammenzubringen, den Geist zu benutzen, um zu sehen, wie weit der Körper ein Instrument ist, das wir einsetzen, um bestimmte Dinge zu erreichen, und der nicht einfach so ein Eigenleben führen soll, wie er es die ganze Zeit getan hat. Vieles unserer körperlichen Tätigkeiten ist ja einfach unkontrolliert und willkürlich. Und hier geht es darum, dass es aus dem Bereich des Unbewussten und Unkontrollierten in den Bereich der Bewusstheit und der Kontrolle zu bringen. Als Beschreibung des Buddha klingt es so, da ist der Mönch klar bewusst beim Kommen und Gehen, klar bewusst beim Hinblicken und Wegblicken, klar bewusst regt und bewegt er sich, klar bewusst trägt er des Ordens Gewand und Almosenschale, klar bewusst isst er und trinkt er, kaut und schmeckt er, klar bewusst entleert er Kot und Harn, klar bewusst geht er und steht er und sitzt er, schläft er ein, wacht er auf, spricht er und schweigt er. Also ist der Mönch mit klarem Bewusstsein gewappnet. Das klingt wie eine beliebige Aufzählung, aber bei dem Erwachten ist nichts beliebig. Es ist alles in einem System von Realität und Wahrheit. Und wenn man diese Bereiche, die da jetzt angetippt wurden, sich mal näher anguckt, wird man sehen, dass das im Grunde das Wesentliche unseres tagtäglichen Lebens abdeckt. Da wird nämlich gesagt, achte darauf, dass deine Bewegungsabläufe, die körperlichen Bewegungsabläufe, bewusst geschehen. Stichwort im Text, kommen und gehen. Da wird gesagt, achte darauf, dass deine Sinneskontakte nicht so wahllos wabern, wie sie wollen, sondern dass du sie in Zaum nimmst. Hier am Beispiel des Sehens, Stichwort hinblicken und wegblicken. Sati bedeutet, dass man den Gebrauch der Bedarfs- und Alltagsgegenstände bewusst vollzieht, nicht unbewusst. Essgeschirr und Kleidung ist genannt, Gewand und Schal als Stichwort. Dann kommt der ganze Komplex der Ernährung auf den Tisch. Ja? Wir haben heute Morgen beim Frühstück über Ernährungsweisen gesprochen. Da geschehen Dinge und der Teller ist leer, man weiß gar nicht, wo das Ganze hingekommen ist. Ja? Ihr lacht, ihr kennt es also alle. Und hier heißt es, da isst jemand und trinkt jemand bewusst, kaut und schmeckt bewusst. Das Ganze wird erweitert auf die Körperhaltungen. Man kann ja nur vier Dinge mit seinem Körper machen. Entweder man geht, man steht, man sitzt oder liegt. Eine der vier ist immer, es sei denn, man nimmt die Übergänge hinzu. Stellt euch vor, man wäre klar bewusst bei all seinen Körperhaltungen, dann heißt das, man wäre klar bewusst 24 Stunden am Tag, weil der Körper immer in irgendeiner Haltung ist. Und da kann man sehen, wie weit diese Übung reicht, wenn man sie denn kann, wenn man sie ernst nimmt. Und dann ist noch interessant, dass der Buddha auch davon spricht, dass man klar bewusst einschläft und wieder aufwacht. Das heißt, den Prozess des bewussten Erlebens tagsüber merkt, wann der anfängt und wann der aufhört. Also nicht jetzt, hoppla, hier bin ich, wo ist die Kaffeetasse? Sondern wahrnimmt, eben bin ich aufgewacht, ich bin in meinem Zimmer, der Körper regt sich, ich stehe auf und. Und last not least, auch ein ganz, ganz weites Feld, das ist der Umgang mit unserer Sprache. Reden wir drauf los oder haben wir wirklich jedes Wort im Griff? Im übertragenen Sinne. Redet es oder rede ich, so ungefähr. Also all das zusammengenommen, umschließt den ganzen Tag, umschließt fast die ganze Existenz. Und wenn es da gelingt, Sati hineinzubringen, Wachheit, Klarheit hineinzubringen, ist, glaube ich, unendlich viel gewonnen. Aber Sati hat noch eine letzte, tiefere, stillere Funktion. Vielleicht gibt's noch mehr, aber auf die bin ich jetzt im Moment nicht gestoßen. Das ist die Funktion des Gewahrseins und des Beobachtens. Das ist eine noch stillere Arbeitsweise. Das ist die letzte, wie ich denke, subtilste Form. Und zwar geht es hier um die unirritierte Vergegenwärtigung dessen, was sich im Moment tut. Sati zeigt die Realität des Augenblicks. Sati zeigt uns, was im Moment Wirklichkeit ist. Sati ist die Fähigkeit der unabgelenkten, reinen Beobachtung der Gegebenheiten. Und das natürlich auch im Idealfall als eine fortgesetzte Praxis, nicht mal eine Minute am Tag oder 5 Minuten am Tag, sondern im Idealfall immer oder zumindest in der besonderen Situation der Übung. Denn das, was ich jetzt gesagt habe, es ist ja eine der zentralen Übungen der Meditation. Und es fällt euch sofort ein, was ich damit meine, wenn ich von den 4 besonderen Objekten jetzt rede, um die sich diese Art von Sati kümmern soll. Das ist nämlich die stille Beobachtung körperlicher Prozesse. Es geht um die stille Beobachtung der Gefühle, um die stille Betrachtung der Herzensverfassung und um die stille Betrachtung der Erscheinungen, der Lebenstatsachen oder der tiefen existenziellen Wahrheiten. Und das ist bekannt unter den 4 Satipatthana, nicht den 4 Grundlagen oder den 4 Objekten der Achtsamkeit. Die Aufgabe ist, diese Achtsamkeit stabil zu halten, sie andauernd für einen längeren Zeitraum auf das Objekt zu fokussieren. Achtsamkeit heißt hier das reine Beobachten, ohne zu bewerten, ohne gleich was zu wollen, ohne was abzulehnen, ohne einzugreifen. Und das Ziel, das dahinter steht, ist ein sehr, sehr weitreichendes. Denn das Ziel ist, durch die Beobachtung eine Distanzierung zu dem beobachtenden oder beobachteten Objekt herzustellen. Das muss man sich nochmal vor Augen führen, was da passiert. Denn alles, was ich beobachte, was ich zum Objekt mache, bin nicht ich. Üblicherweise beobachten wir Realität aus diesem Körper heraus. Wir haben diese Körperperspektive, aus der wir Umwelt wahrnehmen. Und das heißt, dass wir uns in dem Moment mit dem eigenen Körper identifizieren. Ich, dieser Körper, sieht die Welt. Wenn aber in dieser Übung Satipatthana der Körper selbst betrachtet wird, wird er auf einmal zum Außen. Er steht mir gegenüber. Er ist gar nicht mehr das Ich, das er vor 5 Minuten noch war, sondern ist da draußen. Und dasselbe gilt auch für die Gefühle, mit denen wir uns üblicherweise identifizieren. Sie werden aber jetzt zum Betrachtungsobjekt, damit zum Außen, damit zum Nicht-Ich. Und das gilt für die anderen Objekte der Beobachtung genauso, für die Herzenstätigkeit, für das innere Gewusel und Gewimmel von Trieben und Anliegen, die da sind. Werden die zum Gegenstand der Beobachtung, haben sie mit mir nichts mehr zu tun. Ja? Und auch die tiefen Wahrheiten sind Wahrheiten, aber ich habe als Person nichts mehr damit zu tun. Und daran kann man sehen, wie tief und wie weit diese Übung reicht, weil sie aus Dingen, die wir für Atta halten, für ein Ich halten, an Atta, das Nicht-Ich, die Substanzlosigkeit, die Unpersönlichkeit der Phänomene hervorgehen lassen. Alles wird zum Nicht-Ich. Und das hat natürlich tiefe Konsequenzen auf die Betrachtung von Welt, auf das Verständnis von Welt, und vor allen Dingen, was die Ich-Identifikation angeht. So habe ich gehört, einst weilte der Erhabene unter dem Kuru-Volk bei einer Ortschaft der Kuru im Namen Kammasadamma. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche. Ihr Mönche, Ehrwürdiger, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen. Und der Erhabene sprach also: Der gerade Weg ist dies, zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Schmerz und Trübsal, zur Gewinnung der rechten Methode, zur Verwirklichung des Nibbana, nämlich die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Welche 4? Da weilt der Mönch beim Körper in der Betrachtung des Körpers, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er weilt bei den Gefühlen in Betrachtung der Gefühle, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Er verweilt beim Geist in Betrachtung des Geistes, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Und er weilt bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Verwindung von Begierde und Trübsal hinsichtlich der Welt. Ja, das ist sozusagen der Endpunkt möglicher Entwicklung. Und deshalb sagt der Buddha auch auf die Standardfrage, die immer wieder auftaucht, woran ist denn in dem Fall Sati erkennbar? Er sagt, Sati ist erkennbar an den vier Satipatthana. Also er nimmt auch hier wieder die Höchstform, die höchstmögliche Form von Ausbildung oder von Praxis, um das Wesen von Sati zu charakterisieren. Allerdings, und jetzt müssen wir mal wieder von den Höhen, von diesem Höhenblick herab in die Täler unseres Alltags herniedersteigen, weil ich nicht den Eindruck habe, dass diese Art von Betrachtung uns nun 20 Stunden am Tag oder auch nur 5 Stunden am Tag beschäftigt, dass wir da nochmal die Kurve kriegen und gucken, ja, wie sieht's denn bei uns aus? Aber bevor ich darauf nochmal eingehe, will ich nochmal versuchen einzubetten, wo gehört denn Sati jetzt in einen größeren Umfang hinein, dass wir die Rolle nochmal ein bisschen besser verstehen. Was ist die Rolle von Sati? Es heißt, Achtsamkeit sei der Fürsorger oder Hüter des Geistes. Was ist damit gemeint? Unsere 5 Sinne haben ja alle Anliegen. Das Auge will was sehen, das Ohr will was hören, was Bestimmtes, Schönes, Angenehmes, und die anderen Sinne wollen auch jeweils ihre Objekte erleben. Aber von sich aus sind sie oft gar nicht in der Lage, das zu tun. Und da kommt der Geist und sagt, ich kümmere mich um euch, ich kümmere mich darum, dass ihr auch das kriegt, was ihr wollt. Der Geist sagt, wenn du rausgehst, kannst du Kühe sehen. Wenn du in die Küche gehst, kannst du Kekse finden. Und wenn du an den Kleiderschrank gehst, kannst du einen wärmenden Mantel haben. Dann in den Beispielen seht ihr, welche Funktion der Geist als 6. Sinn für die anderen Sinne hat. Er ist also der Fürsorger der 5 Sinne. Aber wie ist es mit dem Geist selbst? Wer kümmert sich um den Geist? Und da sagt der Buddha, Sati kümmert sich um den Geist, weil Sati die Gedanken in die richtige Richtung lenken kann. Wir haben vorhin gehört, warum und wie das funktioniert. Sati ist die Instanz des Geistes, die wiederum sich um Mano kümmert. Und da ist die Frage natürlich weiter, und wer kümmert sich denn jetzt um Sati? Wer ist denn da zuständig? Antwortet der Buddha, Vimutti. Befreiung. Nicht? Wo immer Befreiung ist, wo immer Erlösung ist, wo immer Verbesserung von Situationen ist, da wird Sati hellhörig. Ja, da bin ich sozusagen wach, da will ich hin. Und letzte Frage, wer kümmert sich jetzt um Befreiung? Nibbana, sagt der Buddha. Das ist das, was ganz oben steht. Alles, was mit Vimutti zu tun hat, gehört eigentlich zu dem Bereich Nibbana. Also der Mönch ist noch nicht zufrieden und sagt, nun ja, und wie sieht es mit Nibbana aus? Wer ist da der Fürsorger? Und da sagt der Buddha, stopp, jetzt bist du zu weit gegangen, jetzt gehst du mit deinen Fragen in eine Richtung, die nicht mehr angesagt ist. Und da ist das zu Ende. Aber hört das Gespräch nochmal selbst, weil es an sich ein sehr interessanter Aspekt ist, der uns wieder zeigt, dass die Dinge immer in irgendeiner Weise ineinander greifen und man Existenz nur verstehen kann, wenn man das Zusammenwirken einzelner Faktoren sieht. Also dieser Mönch heißt Unnabo. Für diese 5 Fähigkeiten, nein, es ist ein Brahmane. Für diese 5 Fähigkeiten, die verschiedene Bereiche, verschiedene Weidegebiete haben, und von denen keiner etwas aus dem Weidegebiet des anderen bemerkt, ist der Geist die Zuflucht. Der Geist bemerkt etwas aus ihrem Weidegebiet. Für den Geist aber, Herr Gotamo, was ist da die Zuflucht? Für den Geist ist die Achtsamkeit die Zuflucht. Und was ist für die Achtsamkeit die Zuflucht? Für die Achtsamkeit ist die Erlösung die Zuflucht. Und was ist für die Erlösung die Zuflucht, Herr Gotama? Für die Erlösung ist das Nirvana die Zuflucht. Ja, und was, Herr Gotama, ist für Nirvana die Zuflucht? Überschritten hast du nun, Brahmanen, die Fragen. Soll uns zeigen, dass Fragen wichtig sind, aber manche Fragen auch ins Leere laufen. Irgendwann auch mit Fragen mal Schluss sein. Was? Wenn man vielleicht nochmal die Wichtigkeit von Sati auf einen Punkt bringt, dass wir wirklich uns klar machen, wie wichtig das ist, könnte man folgenden Satz zu Gemüte führen. Alle Dinge durch Achtsamkeit werden sie gemeistert. Lies nochmal vor. Alle Dinge durch Achtsamkeit werden sie gemeistert. Das ist jetzt nur ein Satz, aber wir sollten den nochmal zur Gelegenheit nehmen, nochmal Revue passieren zu lassen, was denn die eigentlichen Grundeigenschaften von Sati sind. Ich habe das mal für mich so formuliert. Also wie kann man die Dinge meistern? Ich sage, Sati klärt. Warum? Sati löst Zweifel auf. Sati löst Verschwommenheit auf. Weißt du, also wo der existenzielle Nebel vorher war, wenn Sati hinkommt, löst sich dieser Nebel auf. Sati ist nichts anderes als Genauigkeit, Präzision, Deutlichkeit, Klarheit. Sati zeigt. Was zeigt Sati? Die wahren Eigenschaften der Realität. Wo Sati ist, kommt man der Wirklichkeit auf die Spur, so wie sie tatsächlich ist, nicht wie wir sie uns einbilden. Die Sache oder eine Sache wird mit Sati erkennbar. Die Wirklichkeit spricht zu uns über diese Funktion des Geistes. Sati schafft auch Distanz, weil das reine Beobachten, das habe ich vorhin erklärt, schafft die Distanz zwischen dem, wovor ich, zu was ich vorher ich gesagt habe, wird jetzt eine Trennlinie gezogen. Sati stellt gegenüber ich und nicht ich. Es gibt eine Art Entfremdung von der bisherigen Identifikation mit den Dingen. Und Sati sagt auch Halt. Sagt Halt, wenn Gedankenflüsse, wenn Handlungsabläufe so dahin rollen wollen, ist Sati das innere Luft anhalten und sagt, stopp, erst mal gucken, ob das auch alles in Ordnung ist. Und wenn man das zusammennimmt, kann man in etwa verstehen, wenn der Buddha sagt, ja, mit Sati kann man die Dinge meistern. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir noch nicht ganz so weit sind, diesen hohen Anblick, diese reine Beobachtung in unser Leben zu nehmen oder das zum zentralen Übungsfeld zu machen. Und deshalb wäre es gut, wenn wir uns mal wieder in unsere Täler begeben und fragen, wie sieht denn das bei uns aus? Wie sehen denn die Anfänge Dinge aus? Und da sind wir vielleicht überrascht, wenn wir hören, dass die Basisanforderung oder Einstieg in die Entfaltung von Sati erstmal das Vermeidung des Gegenteils ist. Also bevor Sati wachsen kann und sich ausbilden kann, muss man erstmal gucken, dass das Gegenteil sich nicht in uns manifestiert. Und das ist nämlich Lässigkeit. Pamado nennt es der Buddha. Das ist Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit, Sorglosigkeit, Unachtsamkeit, Leichtsinn und Leichtfertigkeit, die in unserem Leben ja oft eine Rolle spielt. Also wenn wir Mangel an Geistesklarheit haben, wenn Klarheit nicht da ist, wenn die Vernunft am Nagel hängt, wenn Einsicht nicht da ist im Alltag, dann ist das oft eine Lässigkeit. Man lässt die Dinge halt so laufen, wie sie wollen. Man lässt Vorsicht und Überlegung außer Acht. Appamado. Das Gegenteil davon ist das, was uns da erstmal nahegelegt ist. Wenn Leichtsinn der Mangel an Achtsamkeit ist, dann ist Ernsthaftigkeit gerade die Anwesenheit von Achtsamkeit. Der Leichtsinnige sagt, der Erwachte ist außerstande, Gier, Hass und Verblendung zu überwinden. Ohne aber Gier, Hass und Verblendung überwunden zu haben, ist er außerstande, Geburt, Alter und Tod zu überwinden. Also wo Leichtsinn da ist, ist es dasselbe, wie wenn Achtsamkeit nicht da ist. Und umgekehrt, die Ernsthaftigkeit, unsterblich macht der Ernst. Der Leichtsinn führt zum Tod. Die Ernsten sterben nicht, Leichtsinnige sind schon tot. Ja, das ist so ein Merkposten, der uns diese beiden geistigen Haltungen nochmal vor Augen führt. Und diese Lässigkeit haben wir oft in Begleiterscheinung des Rausches. Ja, das kann man sich ja vielleicht aus früheren Erfahrungen nochmal vor Augen führen. Wenn man sich in einem Rausch befindet, sei es durch Alkohol, durch Drogen oder sonst was, kann von Achtsamkeit keine Rede sein. Es ist einfach nicht da. Die Triebe leben sich ungehemmt aus. Was da von innen raus will, was ich befriedigen will, was ich da irgendwie manifestieren will, kommt raus. Und das ist der Hintergrund, warum das Sila der Enthaltsamkeit von Alkohol diese zentrale Rolle hat. Nicht nur bei den Mönchen, die Spezialisten sind in der buddhistischen Praxis, sondern jeder Laie, der sich als Buddhist definiert oder als Buddhistin definiert, nimmt diese Übungsregel auf sich, auf Alkohol zu verzichten, nicht wegen des Stoffes Alkohol, sondern wegen des Zustandes, des Rausches, den Alkohol hervorruft. Und das bedeutet ja gleichsam, Achtsamkeit ist nicht da. Wo Achtsamkeit nicht da ist, können Gier, Hass und Verblendung nicht überwunden werden. Und wo die nicht beseitigt werden können, ist das Ende von Dukkha nicht in Sicht. Um das abzuschließen, wenn von Rausch die Rede ist, muss man eben nicht nur an Alkohol denken. Es gibt ja auch andere Formen von Rausch, die uns möglicherweise gar nicht so bewusst sind. Der Buddha nennt drei davon. Jugendrausch, Gesundheitsrausch und Lebensrausch. Wenn man in der Jugend im Vollbesitz seiner Kräfte ja übers Ziel hinausschießt, ist das eine Form von Rausch. Wenn man gesund ist, volle Kraft strotzt, denkt, ich hab ja nichts, überfordert man sich selbst oft und ist rücksichtslos gegenüber anderen. Und das Tragischste wahrscheinlich ist der Lebensrausch, wenn man meint, das nimmt ja nie ein Ende. Da blendet man gerade die Vergänglichkeit aus. Man blendet aus, dass dieses Leben ja auch irgendwann mal zu Ende geht und man jetzt die richtigen Dinge tun soll, damit es nachher entsprechend weitergeht. Nochmal, gerade diese drei Formen von Rausch, die ja auch subtil sein können, die nehmen wir gar nicht zur Kenntnis. Und sie sind die großen Verhinderer auch, um Dukkha aus dem Weg zu räumen. Zum Abschluss das nochmal in den Worten des Buddha. Drei Arten des Rausches gibt es. Welche drei? Den Jugendrausch, den Gesundheitsrausch und den Lebensrausch. Betört vom Jugendrausch, vom Gesundheitsrausch und vom Lebensrausch, führt der unkultige Weltling einen schlechten Wandel in Werken, einen schlechten Wandel in Worten, einen schlechten Wandel in Gedanken. Dadurch aber, dass er in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel fährt, gerät er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode, jenseits des Todes, in niederes Dasein, auf eine Leidensfährte, in die Daseinsabgründe zur Hölle. Betört vom Jugendrausch, vom Gesundheitsrausch und vom Lebensrausch, gibt der Mönch seine Übungsregel auf und kehrt zum niedrigen Weltleben zurück. Das macht genügend, das war genug, gell?